Der Titel dieser Predigt ist die Beschneidung in Christus. An den Anfang sei jetzt ein Wort gestellt aus dem Brief an die Römer. Die Lehrbriefe, die sprechen ja in ähnlicher Weise immer die Brüder an. Und es wird in der ewigen Zukunft auch nur einheitlich solche geben, unter denen, die den Leib Christi bilden. Da nützt alles Gendern der Welt gar nichts. Das ist eine Tatsache, die unser Herr selber deutlich vorausgesagt hat. Und deshalb gilt das Wort der heutigen Predigt sowohl den Schwestern als auch den Brüdern. Und da steht im Römerbrief: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln, ruft Gottes Wort uns zu. Das soll heißen, gebt Raum dem Streben des Heiligen Geistes. Es geht um die Erneuerung eures Sinnes. Ein neuer Sinn, also eine Gesinnungsänderung. Denn wie immer stehen wir in Christus vor seinem vollbrachten Werk. Es ist alles bereit. Es ist vollbracht. Wie herrlich und umfassend ist dieses alles entscheidende Wort vom Kreuz hinaus erklungen in die Welt, in die Vergangenheit, in alle Ewigkeit. Und es wirkt sich aus, jetzt, in unserer Gegenwart. Und es kommt nicht leer zurück zu Gott. Bleiben wir noch einige Momente im Römerbrief. In Kapitel 4 steht: Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Soweit der Haupttext, der diese Predigt nun eingeleitet hat. Es geht um das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Es geht um das, was man die Beschneidung am Herzen nennt. Um die Beschneidung des Herzens des Gläubigen in Christus. Es geht um dich. Fangen wir dazu ganz vorne an, wo Gott an Abraham herantritt, den er herausgerufen hatte aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus seines Vaters. Abraham war nun schon eine Weile unterwegs unter Gottes Führung, biblisch gesehen 5 Kapitel lang. Etliche von uns sind ja auch nun schon lange unterwegs, nachdem sie vom Herrn herausgerufen wurden aus dem Haus ihres ersten Vaters, nicht wahr? Damals waren sogar 13 lange Jahre vergangen, in denen Gott nicht gesprochen hatte zu Abraham. Jetzt aber ist es soweit. Da steht im 1. Mose im Kapitel 17, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm. Und dazu wollen wir zuerst einige Gedanken von Charles Henry McIntosh hören, die er in seinem bekannten Werk Die fünf Bücher Mose niedergeschrieben hat, anlässlich dieser Begegnung Gottes mit Abraham. Ich zitiere im Folgenden einige seiner Worte frei. Dass nämlich Abraham nicht vor dem Allmächtigen gewandelt ist, als er den Vorschlag Sarahs bezüglich Hagar angenommen hat, das ist klar. Und deshalb sind die soeben zitierten Verse an ihn auch so bedeutungsvoll. Der Glaube allein ist es, ja, es kann nur der Glaube sein, der den Menschen fähig macht, sich frei zu bewegen vor dem Angesicht des Allmächtigen. Denn der Unglaube, der zieht immer wieder das Ich und die eigenen Möglichkeiten, die Umstände und alle möglichen Dinge in Betracht. Und dadurch raubt uns der Unglaube aber die Freude und den Frieden, die Ruhe und die heilige Unabhängigkeit von allem, außer von Gott, die das Teil und Erbe eines jeden sind, der sich auf den Allmächtigen allein stützt. Wandle vor mir, sagt Gott deshalb aus gutem Grund, und sei untadelig. Und das ist für uns ja die einzige Möglichkeit, richtig unterwegs zu sein im Leben, vor dem Angesicht Gottes wandeln zu können. Denn das heißt ja, dass unser Herz dann mit nichts anderem beschäftigt ist als mit Gott selbst. Wenn ich dagegen meine Erwartungen auf das Geschöpf setze, auf Menschen, auf Dinge, dann wandle ich nicht vor Gott, sondern vor dem Geschöpf. Es ist wichtig, dass wir uns die ganze Zeit darüber klar sind, wer oder was der Gegenstand bzw. die Person ist, die vor unserem Herzen steht. Worauf ist in diesem Augenblick mein Auge gerichtet? Auf wen stütze ich mich? Ist es Gott, der meine Zukunft ausfüllt? Ist er mein Hoffen, mein Sehnen? Oder mischen sich bei mir Menschen hinein und Umstände, vielleicht auch nur in einem reduzierten Maß, wie ich meine? Aber durch Glauben wandeln vor Gott in Christus, das ist das einzige Mittel, sich über die Welt zu erheben, über die Sorgen und dabei gleichzeitig darunter zu bleiben unter dem, was Gott für mich beschlossen hat. Weil der Glaube die ganze Szene um uns herum so völlig mit Gott ausfüllt, dass für das Geschöpf und für die Welt gar kein Raum übrig bleibt. Wenn Gott meinen ganzen Gesichtskreis ausfüllt, dann schwindet jeder andere Gegenstand, jede Sorge, jede Verzweiflung und Angst. Und ich kann mit dem Psalmisten sagen, nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Es ist dieses Wörtchen nur, das unser Herz erforscht. Denn die Natur, die spricht eine ganz andere Sprache. Freilich will auch sie Gott nicht völlig ausschließen, es sei denn, dass sie sehr skeptisch ist und widerspenstig, dass sie unter einem okkulten, gotteslästerlichen Einfluss steht. Aber sonst wird sie Gott nie ganz ausschließen. So wird Gott zwar von vielen im Mund geführt, aber die Aufmerksamkeit der Natur und ihre Erwartung, die werden geteilt sein. Sie kann nicht sagen, nur er. Dazu ist die Natur nicht in der Lage. Es ist deshalb beachtenswert und auch völlig logisch, dass Gott seine Herrlichkeit nicht mit dem Geschöpf teilen will. Und zwar weder im Werk der Erlösung, noch in irgendeiner Einzelheit unseres täglichen Lebens. Vom Anfang bis zum Ende muss es, kann es nur er sein, er allein. Es kann ja nicht genügen, dass wir von einer Abhängigkeit von Gott reden, während sich unser Herz in Wirklichkeit weiter auf das Geschöpf stützt. Gott wird das alles bald offenbar machen. Er wird das Herz prüfen und den Glauben in den Schmelzofen bringen. Im Kolosserbrief steht, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Das ist, gilt hier wie überall, sowohl für den Ungläubigen als auch für den Gläubigen. Und daher dieses Wort an Abraham, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen, untadelig. Das ist der Weg, um das wahre Ziel zu erreichen. Das ist Gottes Weg und Gottes Wort. Sei vollkommen bezieht sich ja auf Gottes Ton an uns durch seinen Sohn. Denn nur wenn unsere Seele durch die Wirkung seiner Gnade endlich aufhört, ihre Erwartungen auf das Geschöpf zu setzen, dann, ja nur dann besitzt sie die Fähigkeit, Gott handeln zu lassen. Und wenn er handelt, dann muss alles gut werden. Gott lässt ja nichts unvollendet. Und für die, die ihr Vertrauen auf ihn allein setzen, für die ordnet er alles. Wenn die nie irrende Weisheit des himmlischen Vaters, wenn seine allmächtige Kraft und seine unendliche Liebe sich miteinander vereinigen für uns, seine Kinder, dann kann sich unser vertrauendes Herz einer ungestörten Ruhe freuen. Wir haben keine Ursache, uns auch nur im geringsten zu sorgen, es sei denn, wir könnten einen Umstand finden, der zu groß wäre oder zu klein für den allmächtigen Gott. Und diese große und erstaunliche Wahrheit müsste eigentlich jeden Gläubigen in dieselbe gesegnete Stellung versetzen, in der wir Abraham vorfinden in diesem Kapitel. Denn was hat Abraham getan, als Gott ihm von sich aus versichert hat, überlass alles mir. Ich werde für alles Sorge tragen, für deine kühnsten Wünsche und Hoffnungen und weit darüber hinaus. Ich sorge für die Nachkommen, ich sorge für das Erbteil, ich sorge für alles, was dazugehört. Ich bin es. Alles wird vollkommen und für ewig gesichert sein, gemäß dem Bund des allmächtigen Gottes. Und wie hat Abraham darauf geantwortet? Da fiel Abraham auf sein Angesicht. So lesen wir. Und das ist die wirklich gesegnete Stellung, die einzig passende für uns schwache, wertlose Sünder. In der Gegenwart des lebendigen Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde, des Besitzers aller Dinge, des allmächtigen Gottes. Und Gott redete mit ihm. Er redete weiter mit ihm. So lautet der darauf folgende Satz. Wenn der Mensch im Staub liegt, dann kann Gott in Gnade mit ihm reden. Keine andere Stellung drückt die wahre Demütigung so aus vor Gottes Gegenwart und seinem Wort. Abraham erkennt und anerkennt seine Schwachheit. Er erkennt, was er ist. Nichts. Nichts. Das ist genau die Stellung, die der Offenbarung Gottes immer vorausgeht. Und vergessen wir an dieser Stelle nicht, dass unser Herr Jesus Christus unseretwegen zu nichts geworden ist. Nur wenn das Geschöpf am Boden liegt vor Gott, kann er sich im Glanz seines Wesens zeigen. Seine Ehre wird er keinem anderen geben. Natürlich kann er sich offenbaren und kann er dem Menschen erlauben, ihn angesichts seiner Offenbarung anzubeten, aber solange der Mensch nicht den ihm gebührenden Platz einnimmt, wird Gott seinen Charakter vor uns nicht entfalten. Und wir sehen schon, die Haltung Abrahams in diesem Kapitel ist eine ganz andere als in dem vorigen, weil dort hat er die Natur vor sich gehabt, sich selbst, Sarah, Hagar, die fleischlichen Überlegungen, Pläne. Hier ist er nun in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Dort hat er gehandelt, hier aber betet er an. Dort hat er seine Zuflucht zu seinen Berechnungen und zu den Vorschlägen Sarahs genommen. Hier aber überlässt er sich und seine Umstände, seine Gegenwart und seine Zukunft den Händen Gottes und gestattet ihm, in ihm, für ihn und durch ihn zu handeln. Und daher kann Gott dort sagen, ich werde machen, ich werde errichten, ich werde geben, ich werde segnen. Mit einem Wort, Gott ist da. Gott ist da, um zu handeln. Und das gibt dem Herzen, das sich selber auch nur ein wenig kennt, endlich die Ruhe, die wahre Ruhe. Und hier nun, exakt an dieser Stelle, hier wird der Bund der Beschneidung eingeführt. Und somit sind wir beim Thema. Sie gebar ein männliches, so steht es in Offenbarung 12,5. Ein klarer Hinweis auf die Gemeinde, die Christus hervorbringen muss in jedem Einzelnen. das Männliche. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn diese biblische Vorschattung, die Beschneidung, nicht auf Christus allein hingewiesen hätte, wie nahezu alles andere im Wort Gottes. Und schon erklingt das im Alten Testament entsprechende Wort von Gott an Abraham: Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das 4. Kapitel des Römerbriefs stellt dazu fest, dass die Beschneidung das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens war. Und zwar folgendermaßen. Wir haben schon gelesen, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon in unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Soll heißen, Abraham glaubte Gott. Zuerst war der Glaube und dann kam das Siegel Gottes. Nun ist es so, dass das Wort Glauben im Hebräischen ausschließlich für eine Beziehung steht. Das hebräische Zeitwort entspricht nicht unserem deutschen Wort Vertrauen, denn Vertrauen setzt ja keine gegenseitige Beziehung voraus. Sämtliche Begriffe der großen hebräischen Wortfamilie von Glauben haben nur die Bedeutung Festigkeit. Ich mache mich fest, werde festgemacht in Gott. Und was das Wichtigste ist, Glaube ist im Alten und Neuen Testament eine Eigenschaft Gottes, so wie auch die Bedeutung des Wortes Fels seinem Namen entspricht. Im Hebräischen haben zudem die Worte Wahrheit und Glauben die gleiche Wurzel. Das alles führt uns immer näher heran an die Bedeutung der Beschneidung im neutestamentlichen Sinn, die in Christus geschehen ist. So heißt es auch hier einmal mehr: in ihm, in der Beschneidung des Christus. Steht in Kolosser 2, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand gemacht ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das Siegel, mit dem der Gläubige jetzt in Christus versiegelt ist, ist demnach nicht ein Zeichen am äußeren Fleisch, sondern es ist der Heilige Geist Gottes, durch den wir versiegelt worden sind auf den Tag der Erlösung. Diese Versiegelung ist gegründet auf die ewige Vereinigung des Gläubigen mit Christus und auf unsere vollkommene Einsmachung mit ihm in Leben und Tod, in Kreuz und Auferstehung, wie wir gerade in Kolosser 2 gelesen haben. Davor steht noch quasi als Überschrift: Ihr seid zur Fülle gebracht. Andere Übersetzung: Ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und diese herrliche Stelle erklärt uns die erfüllte Bedeutung der Beschneidung. Ich darf sie noch einmal zitieren, damit wir beim Hören nicht am Ziel vorbeitreiben. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Die Beschneidung in Christus, sie ist das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens Gottes. Jeder Gläubige gehört zu dieser Beschneidung, wenn er seine lebendige Verbindung mit Christus aufrechterhält. Und wohlgemerkt, die hat ein felsenfestes Fundament, weil Christus durch sein Kreuz für immer alles beseitigt hat, was der vollkommenen Rechtfertigung seiner Herausgerufenen im Weg gestanden ist. Es gibt nicht einen Flecken von Sünde auf dem Gewissen der Seinen, noch irgendeine Sünde in ihrer Natur, wofür Christus nicht am Kreuz gerichtet worden wäre. Die Gläubigen werden von Gott jetzt als solche betrachtet, die mit Christus gestorben sind, mit ihm begraben sind, mit ihm auferweckt und deshalb in ihm angenehm gemacht sind, nahegebracht, indem alle ihre Sünden, alle ihre Ungerechtigkeiten, alle ihre Vergehen, ihre gesamte Feindschaft durch das Kreuz völlig weggetan worden sind. Das Todesurteil ist auf das Fleisch geschrieben worden. Und das Fleisch wurde in den Tod gegeben, in und mit Christus. Der Gläubige besitzt jetzt neues Leben aus Christus durch die Vereinigung mit seinem auferstandenen Haupt in der Herrlichkeit. Christi Leib, die Versammlung, ist lebendig gemacht worden aus dem Grab Christi heraus. Die Vergebung unserer Sünden ist damit ein ebenso vollkommenes und vollständiges Werk Gottes, wie es die Auferstehung Christi aus den Toten darstellt. Und was ist die Auferweckung Christi für ein gewaltiges Ergebnis der Macht Gottes? Dass alle drei Personen der Gottheit daran mitgewirkt haben, bezeugt die Bibel an mehreren Stellen. Was für uns besonders wichtig ist, weil wir eben durch diese Tatsache gerechtfertigt worden sind und so das Siegel erhalten haben. Unsere Beschneidung in Christus ist das Resultat seines Todes, seiner Grablegung und seiner Auferstehung. Wir sind sozusagen mit ihm hindurchgerissen worden. Elohim, der völlig einige Schöpfergott, hat hier gemeinsam zusammengewirkt an unserer Erlösung, damit wir in Christus diese Beschneidung erlangen konnten, die nicht mit Händen gemacht ist. Eine Beschneidung, die an unseren Herzen geschieht. Da steht in Römer 6,4 vom Vater: Wir sind also mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und noch einmal vom Vater in Galater 1,1: Durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und jetzt kommt der Sohn. Niemand nimmt es, das Leben, von mir, sagt Jesus, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und jetzt der Heilige Geist, Römer 8,11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir erkennen, was uns in Christus geschenkt ist und wie Gott wirkt in und an uns, der von sich sagt, ich wirke. Wer will es wenden? Paulus schreibt dazu im Heiligen Geist, im Epheserbrief, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Und bald darauf schreibt er ein paar Verse weiter, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir glauben, sagt uns das Wort, wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die Frage ist nun, glaubst du das? Glaube ich das? Oder wursteln wir weiter dahin in unseren eigenen vermeintlichen Glauben, als hohes seien wir noch unbeschnitten, ohne Christus? Jemand fragt einmal, warum sagt man denn der Gott Abrahams? Ja, gibt uns nicht das heutige Thema eine treffliche Antwort? Sind nicht auch wir, ja gerade wir, übermannt von so viel Güte und so viel Gnade? Hat uns Gott nicht, wie dem Abraham, alles von sich aus in Aussicht gestellt und gegeben? Auch den Glauben? Es ist sein Glaube, der uns gegeben ist. Er sorgt für alles. Unsere Herzen sind aufs Hervorragendste ausgestattet. Uns heute gilt in Christus sein Wort: Ich werde machen, ich werde errichten, ich will heben und tragen und erretten. Ich werde geben und ich werde segnen. Müssten wir uns da nicht wie Abraham auf unser Angesicht werfen vor Gott und unser Nichts erkennen und akzeptieren, zu unserem Besten? Sehen wir nicht, wie herrlich, im wahrsten Sinne des Herrn, herrlich wir beschnitten sind? Wie Gott alles weggenommen hat, was uns getrennt hat von ihm, die Schuldschrift? Und wie wir in Christus nun ausgerüstet sind, geborgen, getragen, gebettet? Wohnung haben wir nehmen dürfen, mitversetzt. In die himmlischen Regionen sind wir. Wir hatten doch nichts verdient als Tod und Hölle und Verdammnis und sind nun angenehm gemacht, sind nahegebracht. Wir sind geliebt und versiegelt worden in Christus. Es gibt ein unendlich trostvolles Wort für jedes Gotteskind, das heißt, zusammen mit ihm, zusammen mit Christus. Du bist nicht allein. Du bist zusammen mit Christus, jetzt schon und für immer. Wenn nicht, dann wärest du unecht und unbeschnitten und verloren. Mit Christus zusammen, das gilt jetzt schon in diesem Leben und es gilt auch für die in Christus Entschlafenen, weil es dasselbe Leben ist in Christus. Und das steht in 1. Thessalonicher 5, 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Was ist das alles doch für eine herrliche, gewaltige Zusage von Gott her? Damit wir die Größe und Herrlichkeit der Erlösung verstehen möchten, mitsamt der festen Grundlage, auf der sie besteht. Das muss doch eine vollkommene Ruhe ergeben für unser Herz und unser Gewissen, eine völlige Befreiung für jede belastete Seele. Alle unsere Sünden, auch die kleinste, ist da nicht ausgenommen. Sie alle liegen begraben in dem Grab Christi. Das hat Gott für uns getan. Alle Ungerechtigkeiten, die an uns zu entdecken waren, hat er auf Christus gelegt, als dieser am Kreuz hing für uns. Dort am Kreuz hat er Christus gerichtet, statt uns zu verurteilen zu den ewigen Qualen der Gottesferne. Das ist das kostbare Ergebnis der ewigen Ratschlüsse seiner erlösenden Liebe. Und jetzt sind wir nicht durch ein äußeres, in unser Fleisch eingeschnittenes Zeichen versiegelt, sondern durch seinen Heiligen Geist. Dieser ist das Siegel, mit dem der gesamte Haushalt des Glaubens versiegelt wurde von Gott. Und wo der Geist hinkommen soll, muss ja zuerst das Blut der Versöhnung hingekommen sein. So ist es immer die Regel im Wort Gottes. Und so ist es in Christus geschehen. Denn das Blut Christi hat einen so unermesslichen Erlösungswert, eine so unvergehbare, eine so unveränderliche Kraft, dass der Heilige Geist Wohnung machen kann in all denen, die ihr Vertrauen auf ihn, auf Jesus Christus gesetzt haben, auf seine Rettung, auf seine Erlösung und auf seine Auferstehung. Und jetzt auf sein Leben in uns und sein Tun und Ordnen für uns. Paulus ruft aus für uns, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist es, was Gott hervorgebracht hat. Das ist die Erfüllung des Schattenbildes. Wir sind die Beschneidung geworden in ihm. Aber wie viele, die sich Christen nennen, können das auch von Herzen bekennen, dass sie Gott im Geist dienen und nicht aus dem Fleisch heraus, in selbstgewählten Gottesdienst? Gehören wir zu denen, die das wirklich tun, uns in Christus rühmen und im Geist dienen? Das ist ja mit der Hauptgrund für die vielen Bedrängnisse, die kommen müssen für die in Christus Mitauferweckten, die in ihm beschnitten sind, damit sie in der Praxis erkennen können, was ihnen von Gott geschenkt ist. Denn an den Leiden, an den Schwierigkeiten, die uns widerfahren, an denen erkennen wir, ob wir es ergriffen haben, was, wie wir im Herrn sind, nämlich beschnitten am Herzen. Keine ruhmredige Ich-Sucht mehr, Christus allein unser Leben. Nicht in uns selbst ist die Möglichkeit, ist das Heil, sondern nur in ihm. an den Auswirkungen unseres Herzens sieht aber unsere Familie, sehen unsere Nachbarn, sieht der Chef, was geworden ist. Freilich können da auch die Religiösen ein Stück weit mit, so wie Jannes und Jambres, die ägyptischen Zauberer dieser Welt. Und es wird ja auch momentan emsig gebaut an einem sozialen, humanen, falschen, bibelkritischen Christentum zum Ende hin. Aber Gott hat sie seit jeher scheitern lassen, alle, die ihr Vertrauen nicht auf Christus allein gesetzt haben. Jannes und Jambres sind damals an der Stechmückenplage gescheitert, an den kleinsten Mitwirkenden in all den Plagen Ägyptens, sprich der Welt. Das Unbeschnittene, das nicht in Christus beschnittene Herz wird ja immer Anstoß nehmen an denen, die in ihrer geistlichen Armut von Christus allein abhängig sind, so wie sich die Pharisäer über Christus selber aufgeregt hatten und Jesus darauf geantwortet hat, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Die Armen im Geiste, die sind wie alle anderen Charaktere, von denen Jesus spricht in der Bergpredigt, jene, die er in sich selber durch Tod und Auferstehung geschaffen hat. Sie sind die Beschnittenen in Christus, die außer ihm nichts vermögen, die in ihm aber die ganze Fülle haben. Das Fleisch, das vermag ja keinen einzigen Typen, der in der Bergpredigt als selig, das heißt gerettet, bezeichnet wird, hervorzubringen. Dazu war nur die rechte Beschneidung in Christus in der Lage, durch das Kreuz, das Grab und die Auferstehung. Wie wir schon einmal gehört haben aus dem Kolosserbrief, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand gemacht ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in seiner Taufe, vor der ihm einst so bange war. Das ist doch ein gewaltiges, ein unendlich schönes Stück Evangelium. Eine immens frohe Botschaft, die wir heute einmal mehr verkündigen dürfen. Eine, die Hoffnung gibt und Zukunft. Das sind ja Gottes Gedanken über uns. So steht es in Jeremia 29, 11. Und Gott lässt nichts unvollendet, was in seinem Sohn neu geschaffen ist. Manche fragen, wie ist denn das mit der Braut Christi? Wie ist es mit dem himmlischen Jerusalem? Wer, was ist jetzt das Volk Gottes? Wen wird Gott anerkennen, wenn der Mensch in die Ewigkeit geht? Wer gehört denn dazu? Und dazu hat Gott sich schon geäußert. Sein Wort sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Bei Gott ist anerkannt, wer in Christus beschnitten ist. Was für ein Wort. Anerkannt bei Gott. Und wer da will, der komme und verliere endlich sein eigenes, geplagtes, gehetztes Todesleben und nehme in Christus auch die heilsamen Leiden auf sich, von denen Gottes Wort uns sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns durch die Beschneidung in Christus eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Als in ihm Beschnittene sind wir ja in der Lage, wegzuschauen von dem Sichtbaren und vielmehr uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was ist der Grund, dass wir gerne im Glauben auf ihn schauen, in allen Leiden, in allen Bedrängnissen und Nöten, weil wir ja mit Gott gegebener Sicherheit wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, dann haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Und dazu hat Gott uns bereitet und er hat uns hier platziert, jeden auf seinem Platz. Zum Gewinn des Heils in Christus. Und er hat uns als Unterpfand das Zeichen der Beschneidung in der Gabe seines Geistes gegeben, als das Siegel der Rechtfertigung des Glaubens. Und so sei jetzt diese Predigt beendet, wie sie begonnen hat, mit dem Gotteswort, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen.
Amen.